Deutschlandfunk Interview.
Immerhin haben wir ein Ergebnis der Republikanischen Partei. Donald Trump hat gewonnen und wird das alles heute sicherlich in seiner Rede zur Nation unterbringen, die er Mittwoch in Washington halten wird. Heute, am Dienstag, im Tagesverlauf. So, am Telefon ist jetzt Peter Bayer, Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Mitglied der CDU. Wir waren eigentlich verabredet, um die Ergebnisse aus Iowa zu besprechen. Ich glaube, jetzt gibt es noch mehr Redebedarf. Schön, dass Sie da sind, Herr Bayer.
Guten Morgen, Frau Büsker.
Wir reiben uns ja heute Morgen hier im Programm ein bisschen verwundert die Augen, ob dieses Auftritts der Demokraten, ob das Chaos. Wie geht's Ihnen damit?
Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht. Nun, technische Probleme kann es immer geben. Ich höre, dass die eigens entwickelte App für die Übermittlung der Wahlergebnisse nicht ausreichend getestet wurde. Man habe sie zuletzt noch in aller Eile zusammengestrickt. Also da war wohl jetzt der Fall gewesen, dass man einfach nicht ausgereift war. Ich würde mich an den Spekulationen und Mutmaßungen eines Hackerangriffs jetzt noch nicht beteiligen. Mhm. Aber in der Tat, aus Sicht der Demokraten ist das der größte anzunehmende Unfall.
Wenn wir jetzt die Zahlen nehmen, die wir haben, die Sanders veröffentlicht hat, aber auch so ein bisschen das, was sich im Vorfeld abgezeichnet hatte. Es sieht so aus, als wären die eher linken Vertreter der Demokraten vorne. Sanders, Buttigieg, Warren. Was heißt das aus Ihrer Sicht für die Demokratische Partei?
Ja, es zeigt zunächst einmal, dass die Demokratische Partei zunächst einige Kandidaten auf der eher am linken Spektrum zu bieten hat. Da sind die sehr progressiven, aber es gibt auch moderatere. Es hat sich in den letzten Tagen und Wochen schon abgezeichnet, dass Bernie Sanders vorbeigezogen ist an seinen sozusagen Mitkontrahenten. Mich würde es nicht überraschen, wenn er jetzt vorne liegt, aber ich halte es für relativ gefährlich, auch nicht nochmal zur Beruhigung der Lage beitragen, dass jetzt Sanders, Buttigieg und vielleicht auch noch andere ihre eigenen Daten, die sie aufgezeichnet haben, verkünden. Zurück zur Demokratischen Partei. Die Demokratische Partei ist natürlich auch intern ein wenig gespalten. Bernie Sanders, 78 Jahre alt, hat im Wesentlichen überraschenderweise sehr junge Anhänger, die eher in urbanen, städtischen Bereichen zu finden sind. Und die Erfahrungen zeigen, dass jüngere Wähler nicht ganz so vielleicht treu bleiben über die ganze Zeit wie etwas ältere Wähler. Da muss man jetzt mal sehen, was das tatsächlich für den weiteren Verlauf dieser Vorwahlen bedeutet. Das noch zu früh zu sagen.
Es wird ja jetzt auch viel spekuliert, wer jetzt am Ende Präsidentschaftskandidat, Präsidentschaftskandidatin der Demokraten wird. Muss man nicht aus deutscher Perspektive am Ende festhalten, egal wer es wird, Hauptsache irgendjemand, der Donald Trump schlagen kann?
Ich glaube, das wünschen sich vielleicht viele, aber Gott sei Dank gibt es diesen demokratischen Prozess innerhalb der USA. Wir werden also zunächst einmal die ganzen Vorwahlen abwahlen müssen. Dann im Sommer machen sowohl die Republikaner als auch die Demokraten ihre nationalen Nominierungsparteitage. Und da werden wir dann sehen, wie sich das Feld zusammenrüttelt. Aber es ist in der Tat so, wenn man sich einmal schaut, die nationalen Zustimmungswerte für den US-Präsidenten sind gespalten, mehr dagegen als dafür. Aber innerhalb der eigenen Reihen der republikanischen Wählerschaft hat Donald Trump einen historischen Höhenflug. Und er wird das sicherlich in der State of the Union-Rede heute auch noch mal ausnutzen und sich selber sehr selbstbewusst präsentieren. Davon gehe ich mal aus.
Das heißt, Sie bereiten sich eigentlich schon auf eine weitere Amtszeit von Donald Trump vor?
Naja, das noch, so weit sind wir noch nicht. Aber ich will das auch nicht kommentieren, wen man sich lieber wünscht.
Warum
aber
nicht?
Wir müssen natürlich auch einfach die Realitäten dann beobachten, wie sie sich übrigens in den letzten Jahren, 3 Jahren der US-Administration unter Donald Trump einfach auch verändert haben. Ja, die Themen, die Sachthemen über den Atlantik in Black weg bleiben ja.
Aber warum zieren Sie sich hier einen Favoriten oder eine Favoritin zu benennen? Ich meine, aus deutscher Perspektive muss man doch festhalten, die Präsidentschaft von Donald Trump hat Europa, hat Deutschland jetzt nicht unbedingt gut getan.
Ja, es gibt in der Tat, das deutete ich gerade an, als ich sagte, die Realitäten über den Atlantik weg haben sich schon verändert. Das hat nicht immer unbedingt gut getan, aber diese Themen, egal welche Kandidatin oder welcher Präsident, welche Präsidentin jetzt am Anfang November gewählt wird in den USA, die Themen werden bleiben. Ich würde mir nur wünschen, und das richtet sich sowohl an Donald Trump als auch an jemand anderen, der dann vielleicht ins Oval Office einziehen wird, dass man wieder vernünftiger miteinander redet, sachbezogener und überhaupt, wenn man miteinander redet, nicht von Anfang an davon ausgeht, seine eigenen Maximalpositionen am Ende von Verhandlungen durchsetzen zu können. Das war vorher nicht der Fall, bei allen Kontroversen, die auch vorher schon da waren. Aber dahin müssen wir zurückkommen, daran arbeiten wir alle miteinander. Es ist schwieriger geworden.
Aber sehen Sie denn tatsächlich diese Bereitschaft zum Kompromiss überhaupt noch in den USA? Wir haben das jetzt ja auch beim Impeachment-Verfahren gesehen, dass sich da die Reihen der Republikaner doch ziemlich deutlich, ziemlich schnell geschlossen haben hinter ihrem Präsidenten, auch wenn da unter Umständen inhaltliche Zweifel durchaus berechtigt waren. Also da scheint ja doch ein ziemlich eingefahrenes Lagerdenken zu herrschen.
Ja, und das werden wir im Verlaufe des Jahres auch noch sehen, dass das wahrscheinlich noch stärker ausgeprägt werden wird, dieses Lagerdenken. Je näher es auf den Wahltag im Anfang November zugeht, werden sich die Reihen in den Republikanern, bei den Republikanern noch weiter schließen. Aber wir müssen schon noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was Abgeordneten sind, also Senatoren und Hausabgeordneten, und was in der Administration zu beobachten ist. Es ist ja in der Tat so, dass wir, ob das im Pentagon, ob das im State Department, also im Außenministerium, in vielen anderen Bereichen der US-Administration ist, dass es nach wie vor sehr gute und konstruktive Gespräche gibt. Bloß, wissen Sie, wenn Sie früher im Nationalen Sicherheitsrat mit einem Senior Director Level gesprochen haben, da wusste man, auf das, was man dort besprochen hat, konnte man sich verlassen, dass das auch durchdringt bis ins Oval Office hinein. Diese Verlässlichkeit ist nahezu vollständig weg. Und das macht ja den Dialog so schwierig. Also ich gebe die Hoffnung nie auf. Ich glaube, es wäre eine Fehleinschätzung, jetzt zu glauben oder den Schluss zu ziehen, man müsse die Lehre daraus ziehen, jetzt sozusagen sich abzuwenden, die Fronten zu verhärten. Nein, ich glaube, unsere Verantwortung wird es sein, die Stimme der Vernunft im transatlantischen Verhältnis zu sein.
Wir haben das ja gesehen beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Da hat Robert Habeck Donald Trump sehr konkret kritisiert und ihn als einen Gegner bezeichnet. Habeck hat dafür einen ziemlichen Shitstorm geerntet, wurde hart angegriffen, auch aus ihrer Partei. Warum tun sich viele europäische Politiker so schwer damit, tatsächlich Donald Trump konkret als Gegner zu benennen oder anzuerkennen, dass er in vielen Dingen nicht mehr mit dem europäischen Denkweg übereinstimmt?
Ja. Robert Habeck hat natürlich völlig zu kurz geschossen. Ich war damals auch bei den Kritikern dabei. Wir müssen doch sehen, dass Donald Trump sicherlich der US-Präsident ist und deswegen eine wichtige Figur. Aber die Vereinigten Staaten sind weit mehr als nur der US-Präsident. Ich hatte die Administration schon angesprochen. Ich habe viele hundert Abgeordnete angesprochen.
Ja, aber Herr Bayer, einhaken darf. Natürlich. Ich verstehe, dass Sie argumentieren, dass die USA nicht der US-Präsident sind. Aber es sind ja die konkreten politischen Folgen durch das Handeln des US-Präsidenten, die wir sehen. Also die Situation mit dem Iran. Wer hat sie eskaliert? Donald Trump. Den Multilateralismus außer Kraft gesetzt. Wer hat das getan? Donald Trump. Das Verbot für Landminen aufgehoben. Wer hat es getan? Donald Trump. Das muss man doch auch konkret benennen als Problem.
Ja, das hätte ich mir gewünscht, wenn das der Robert Habeck gemacht hätte. Das hat er nicht, aber es geht ja eher jetzt um die Amerikaner. Sie haben ja recht und das geschieht ja auch in allen Gesprächen, die ich führe, die meine Kollegen, Abgeordneten, wie auch bei uns in der Bundesregierung führen, werden die Positionen, die wir als Deutschland und als Europäer haben, sehr klar bezogen. Das findet nicht immer vor laufenden Kameras statt, das war aber früher auch nicht so. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt vor laufenden Kameras uns alle hinstellen sollten, das halte ich für völlig fehl am Platze, und zu sagen, der US-Präsident ist ein Gegner, ein dummer Mensch. Es führt doch nicht weiter. Wir müssen doch unsere Interessen auch definieren. Dazu gehören auch die Werte, die wir nach wie vor gemeinsam haben. Und es ist mir einfach zu banal, zu einfach, jetzt mit dem Stinkefinger auf das Oval Office zu zeigen. Wir haben die Verantwortung, noch einmal die Stimme der Vernunft im transatlantischen Verhältnis aufrechtzuerhalten, dort einzubeziehen, sicherlich mehr als vorher und auch klar Positionen zu beziehen, aber nicht in der Art und Weise, wie wir das bei Robert Habeck in diesem Instagram-Video gesehen haben.
Das heißt, Sie sehen aber durchaus auch noch, was Werte angeht, Übereinstimmung mit dem US-Präsidenten.
Mit den USA gibt es eine breite Wertebasis, die hat sich nicht verändert. Und deswegen, man ist so leicht versucht eben, deswegen mein Appell, schaut doch bitte nicht immer nur auf den US-Präsidenten, auf die Tweets, die er macht. Ich folge ihm bei Twitter zwar auch, habe aber schon seit Wochen lang mir das gar nicht mehr durchgelesen, weil es einfach viel zu wichtige andere Sachen gibt in unseren Verantwortungsbereichen, an denen wir gemeinsam arbeiten müssen. Das ist mein wirklicher Appell. Und nach 3 Jahren Donald Trump überrascht es mich doch immer noch wieder, wie viele Leute sich nur auf das Oval Office konzentrieren. Die haben Transatlantik einfach nicht verstanden.
sagt Peter Bayer, Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute Morgen.
Danke Ihnen, Frau Büsker.